Hallo, hier ist Paul Fürst, Winzer aus Bürgstadt am Main. Wir bewirtschaften mit meinem Sohn Sebastian und der Familie unser Weingut vorwiegend mit Spätburgunder. Sicher ist Stefan Steinheuer einer der wichtigsten Entwickler der Gastronomiekultur in Deutschland. Und für uns sind Hans Stefan und Gabi aber auch ganz langjährige Freunde und Wegbegleiter. Wir haben uns ja schon in den frühen 70er Jahren kennengelernt. Das war noch die Zeit, in der Dieter Müller in den Schweizer Stuben kochte. Über Inge Holland kam ich auch früh mit Stefan, Pedro Sanfors und Michael Bader in Kontakt und konnte so sehr frühe Eindrücke im Umfeld der Spitzengastronomie gewinnen. Später hatten wir dann auch im Umfeld der Schönen Restaurateur das Vergnügen vieler gemeinsamer Events und privater Begegnungen, und zwar auch mal in Kalifornien und in Südafrika. Hans Stefan ist ja einer der allerbesten Köche, der über ein unglaubliches Weinwissen verfügt, was sich ja auch in der Weinkarte der Alten Post ausdrückt. Und es gibt nur ganz wenige Chefs, welche derart genial auf Weine zukochen können. Und wir haben uns immer gefreut, wie geradezu genial Hans Stefan die Weine ins beste Licht setzen kann. Und den Aufschwung des A-Weins und den Aufschwung der deutschen Spitzenweine an sich haben Hans Stefan und Gabi intensiv begleitet und sehr viel zur Entwicklung beigetragen. Wir wundern uns auch immer über die gute Zunge und die gute Kondition bei Weinproben, wobei ich noch nie gesehen habe, dass Hans Stefan je einen Schluck Wein ausgespuckt hätte. Bei unseren Besuchen und vielen Weindinners war von vornherein klar, dass nach dem Service noch bei einigen guten Flaschen das Zusammenkommen ordentlich gefeiert wird. Was ich auch immer ganz besonders fand und auch heute noch finde, ist die handgeschriebene Speisenkarte von Gabi. In der gleichen festlichen Schrift wie damals schon in den Schweizer Stuben, wo ich froh bin, immer noch eine zu besitzen. Dass sie auch unsere Kinder und Nachfolger kennen und gemeinsam fachsimpeln und feiern, finde ich auch super. Ich freue mich auch schon auf unser nächstes Wiedersehen in Bürgstadt oder Heppingen oder wo immer. Und es geht sicher auch um Essen und Wein. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß bei Ihrem Podcast.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit mit dem Namen Sommelier and Friends. Ich liebe diese Szene. Und es gibt so viele Menschen, die Sommeliers begleiten, beeinflussen, beeindrucken und natürlich prägen. Und einer dieser ist Hans-Stefan Steinheuer, unser heutiger Gast. Einer der renommiertesten Sterneköche unserer Republik, aber darüber hinaus, und das ist natürlich für uns interessant, einer der größten Weinexperten unserer Republik. Einer, der dieses Thema Wein schon vor 30 Jahren aufgegriffen hat, als man in der A noch süßen Rotwein getrunken hat. Und seine Geschichten, seine Gedanken zum Thema Wein, zum Thema Sommeliers fand ich so unfassbar interessant. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Herr Hans-Stefan Steinheuer! Wann ist für Sie ein Sommelier ein guter Sommelier?
Tja, ich glaube, von einem Sommelier möchte ich schon erkennen, dass er nicht nur dieses fachliche Wissen hat und sondern dass er auch, sage ich mal, eine große Kenntnis hat, auch probiert hat, sage ich mal, große Weine, nicht nur teure Weine, aber auch das, was wir so ein bisschen unter Klassik verstehen, ja, dass das auch ein Fundament ist, aus dem man da schöpft und kann dann sagen, was sich dann eher wieder umkehrt, was ich dann nicht so mag, ist, wenn ich Weine empfohlen bekomme, die, ja, wie soll man es sagen, ohne dem zu nahe treten zu wollen, die wirklich so ein Einzelgeschmack sind. Ne? Ich habe irgendwo einen Wein, jetzt, ich habe einige erlebt, die immer nur so Spezialweine hatte, die sie irgendwo probiert und ausgesucht hatten und die das dann unbedingt weiterempfehlen müssten. Aber ich fand den Wein nie groß genug, um dort einen Hype um sowas zu machen. Ja, also bin ich eher orientiert auf dieser klassischen erklärenden Weise und des Probierens, der Tiefe des Weines oder des Gehaltes und so weiter, dass der, und da gibt es ja sicherlich einige, die so orientiert sind, auch so, immer so allein so ein Leitbild wie so ein Zertstups in Illhäusern, ja. Das sind so Sommeliers, denen vertraue ich, ja. Weil die auch sehr schnell merken, was will der Gast trinken, was bevorzugt, wo geht denn seine Geschmacksrichtung hin, wohingegen ich bei manchen, habe ich mich mal auf die Weinempfehlung zu großen Menüs oder öfter so eigentlich auch mal eingelassen und das mitgegangen und habe mir dann tatsächlich eine Flasche Wein bestellt, die ich trinken mochte, ja, wenn mir das zu explizit war. Und das erklärt dann auch, sag ich mal so, nicht den Sommelier, aber in der Richtung, in der ich beraten werden möchte.
Also es hapert bei den meisten Sommeliers an eigentlich der Menschenkenntnis, wenn man sie ja dann in dem Augenblick nicht verstanden hat, nicht interpretiert hat, weil sie ja in ihren Aussagen schon sehr klar sind und wahrscheinlich das eben auch ganz gut artikulieren.
Vielleicht können, in der Einschätzung,
ja.
Aber auch in ich erkenne da zum Teil mangelnde praktische Erfahrung. Ja, die haben einfach zu wenig probiert. Ja, und sind auf einem Weg, den sie für sich halt eben individuell beschritten haben, aber der mich nicht trifft.
Also wenn ich mir so die deutsche Gastronomielandschaft nicht nur jetzt, auch schon vor 20 Jahren anschaue, sind die meisten Sommeliers 25 bis 30 Jahre. Geht das eigentlich? Also A, dass man die Menschenkenntnis und dass man auch diese Weinerfahrung hat und dann jemand wie Sie als Gesprächspartner, als Gast hat und
ja,
den
schauen
beraten.
Sie, wir haben da ein ähnliches Problem bei uns in den Küchen, ja. Ich komme aus einer Zeit, da hat man mal mindestens 10 Jahre gearbeitet gehabt, ehe man Sous-Chef wurde. Oder wenn man Postenchef wurde, dann hatte man nach der Ausbildung schon mal 2-3 Jahre Erfahrung.
Ja.
Heute ist das aufgrund des harten Wettbewerbs oder reden wir unter Kollegen, unter den Kochkollegen sehr viel darüber. Heute kommen die sehr schnell in Positionen, denen sie eigentlich noch nicht gewachsen sind. Wenn ich eine Chefposition oder eine Sous-Chef-Position oder eine Postenchef-Position, da muss schon auch ein Fundament da sein, was mich befähigt, auch ja, mich mehr einzubringen. Das geht über Bestellungen, das geht aber auch über eine gewisse Kreativität, eine Eigenständigkeit, etwas dazu beizutragen, ja. Und vielleicht kann man schon sagen, da ist Gott sei Dank, sind sehr viele junge Leute zu Sommeliers ausgebildet worden, aber denen fehlt einfach die fachliche Reife.
Und auch die menschliche Reife vor allem. Also sie hatten zum Glück immer ein ganz gutes Händchen auf ihr eigenes Haus, dass sie damals Sebastian Bordhäuser mehr oder weniger engagiert haben, der ja nicht so überpräsent als Sommelier war, sondern im Monkeys einen super Job gemacht hat, aber eben noch nicht diesen großen Namen hatte, den er heute hat. Aber sie haben den gesehen, sie haben die Menschen und auch die Erfahrung darin gesehen.
Ja, aber der hat für sie dann wahrscheinlich auch den Betrieb gesehen.
Ja.
Nur gesagt hat, okay, da gibt's eine gewisse Klassik, da ist eine tolle Weinkarte. Da treffe ich auf dem Lande nochmal nicht wie in einem Frequenzort wie Monkey Düsseldorf, in der halt eben auch nationales, internationales Publikum einfach so eintritt, ja. Hier kommen Menschen hin, die sich für dieses Thema speziell interessieren, ja. Und dann muss man sagen, das ist ein hochintelligenter Mensch und alleine das ist sicherlich auch ein Menschenkenner, zumindest ob seine Germanistik oder ob es seine Philosophie oder ob es seine Art und Weise, aber er konnte schon sich in dieses Thema dann auch, wie wir es spielen wollten, ne, immer dieses Harmonie der Aromen, Harmonie von Wein zu Gerichten, ja. Und wir sind ja in unserer Küche auch nicht so konträr, ja, insofern haben wir immer auch Harmonien gesucht, ja, auch im Wein. Ich muss allerdings sagen, also davor war ja Herr Ritter bei uns auch 8 Jahre. Und das war auch ein sehr feiner, honoriger Mensch, der hier auch perfekt gearbeitet hat, ja. Ja, und davor war ja natürlich meine Frau, war die nicht gelernte, aber Sommeliere, ja. Die eigentlich auch hier im Haus, trotz aller Sommeliers, eigentlich den meisten Wein verkauft hat, ja.
Wie kam das bei Ihnen, dass Sie so diese Weinaffinität haben? Weil aus dem Landgasthof, der es ja einst war, der, Sie dann übernommen haben, da haben Sie ja die Weinseele reingebracht.
Der, den Land oder den Gasthof der Eltern, muss man sagen, da bin ich ja dann schon mal, als ich in den Schweizer Stuben gearbeitet habe, und da war ja Andreas Schmidt und Adalbert Schmidt waren ja hochpassionierte Weinsuchende, die ja wirklich auch Franken als Weinland groß gemacht haben mit. Und Adalbert Schmidt ging in den Anfang 80er Jahren auf Reisen. Er hatte dann, gab es dann Freundschaften zu Piemont.
War ja einer der ersten, die auch Piemont nach Deutschland gebracht haben.
Genau. Und wir waren dann schon quasi wir als Chef de Partys wurden dann eingeladen. Anschließend wurde ein Kochbuch geschrieben über Alba, über Piemont, über weiße Trüffel, über Gerichte. Und wir haben das dann umgesetzt mit den Schweizer Stubenkenntnissen. Und ja, aber wir waren dann auch schon bei Cesare 82 und Anfang 82 und da briet das Zicklein im Rohr und wir haben damals schon 67 und 61 Giacosa und Gaia gegeneinander getrunken mit Giacosa, den roten Etiketten, die Reservas. Dann ging das weiter, dann haben wir, wie gesagt, diese Besuche, da sind wir dann zum ersten Mal zu Renato Ratti, zu einigen sehr, sehr guten Winzern gefahren, auch Giacosa, Serafino Levi, die Schnäpse und so. Ja, und dann ging es weiter mit der Toskana und dann hatte man mal, ich war ja dann in der Sous-Chef-Position, also mittags kamen dann schon mal 30 Flaschen Biondi Santi auf den Tisch und die wurden mal probiert. Also insofern ist man dann da ganz stark in diesem Thema drin gewesen. Abends wurde auch nochmal was probiert und so kam das, so lernte man die Welt des Weines kennen, ne? Franken dazu. Und ich muss sagen, ich kam 70er Jahre aus dem Ahrtal. Die Weine waren ja dann alle noch relativ süß. Es war keine Qualität. Ich brachte dann schon mal aus so einer Auslese Spätburgunder aus dem Keller meines Vaters in die Schweizer Stuben, merkte aber, das interessierte gar keinen. Erst als ich dann später hier selbstständig war und lernte ja sehr früh den Werner Nekel kennen, einer der ersten Begegnungen, da hat man direkt gemerkt, der hat eine Idee, da passiert etwas Neues, da sind die Weine trocken, der ist bei weitem noch nicht an seinem Punkt, wir waren wir ja auch nicht, aber wir beide konnten hier was bewirken und haben uns dann auch, wir sind dann auch sehr früh gemeinsam schon auf Weinreisen gegangen. Waren dann 6 oder 97 und bei Henri Jaillet in Burgund, also dann über Ralf Renzel, der das damals ermöglicht hat, und haben dort Le Flair und alle besten Winzer kennengelernt, so, und dann kam immer mehr Liebe dazu, ja, also ich kam als 18-Jähriger, 19-Jähriger trank ich Lambrusco und dann habe ich mit meinem Freund Carl-Josef Fuchs vom Spielweg, haben wir uns mal beim Italiener verabredet und dann sagte der, um Gottes Willen, was trinkst du? Der war Baden, der trank natürlich Barbera, trocken. So gab es Step by Step, verbesserte sich der Weingeschmack, ne? Und man erkannte das und bekam immer mehr Gefühl. Und ich sag, seit diesen 40 Jahren habe dann auch als Selbstständiger sehr früh angefangen, eine gute Weinkarte aufzubauen.
Die ja recht schnell legendär war, also schon eine der Ausnahmeweinkarten in Deutschland, also neben der Traube, neben dann später auch Jörg Müller hatten sie ja
auch so Mitte der 90er Jahren waren wir schon sehr, sehr gut bestückt.
Ja, auch erstaunlich, dass sie als Koch damals in den Schweizer Stuben mit an die Hand genommen wurden, die Weinreisen mitmachen durften und da aber auch Interesse gezeigt haben.
Und ja, aber da hat ja Adalbert Schmidt oder auch Andreas Schmidt, die haben ja damals schon gemerkt, man muss auch auf die Weine zukommen können, ne? ja, oder die Gerichte müssen dann auch zu den Weinen passen können. Ja, das hat er schon sehr von der Geschmacklichkeit sehr früh erkannt.
Was ich sehr schade finde, dass viele Köche es nicht können oder keinen Sinn für Wein haben, weil es ja eigentlich eine Aromenerweiterung ist. Man lernt andere Welten kennen und hat eine andere Art des Genusses und kann es nochmal anders ergänzen.
Ich finde auch, die Küche muss sich manchmal auch etwas zurücknehmen, um dem Wein die Chance zu geben, diese Harmonie eingehen zu können. Ja, da kann man nicht mit zu vielen prekären gegeneinander arbeitenden Aromen oder Gewürzen arbeiten. Ja, sonst hat der System, ist es schade für den Wein. Ja, der kann nicht wirken, der kann nicht. Und ich bin ja, gibt ja nun einige, früher noch mehr, es hat sich ein bisschen angeglichen, Gäste oder auch Journalisten, die meinten, man müsse große Weine immer ohne Essen trinken. Da bin ich natürlich, ohne zu essen, ohne ein Gericht dazu zu haben trinken. Da bin ich natürlich ganz anderer Meinung, weil ich das so oft erlebt habe, wie ein Wein es schafft, ein Gericht zu heben und ein wie Gericht es schafft, einen Wein in Szene zu setzen. Ja, das haben Sie als Sommelier natürlich als Profi auch oft erlebt, ja. Aber uns haben es dann auch, wir haben Gäste davon überzeugen können, ja, die es dann wirklich wahrnehmen konnten, ja.
Und dieses zusätzliche Erlebnis, also auch wenn man manchmal innehält, die beiden miteinander kombiniert, und eine Aromebene trifft, die man vorher niemals irgendwie hätte eruieren können, sowohl im Wein als auch im Gericht, als auch aus der Kombination der beiden. Und das ist ein Punkt, den man einfach sonst missen würde. Und das überrascht auch jeden von uns immer wieder, egal wie lange wir in der Branche sind, wo man sagt, wow, das ist das jetzt.
Vielleicht ist es ein weiterer Punkt des Genusses, der vielleicht vor 30 oder vor 40 Jahren gar nicht so ergründet war.
Ja. Glauben Sie, es kann irgendetwas anderes außer Wein? Also könnte sowas eine Spirituose, könnte sowas Tee, könnte sowas eine Limonade oder irgendetwas? Oder ist Wein da einzigartig in der Art, dass er zum einen diese Tiefe in den Aromen, als eben auch diese Faszination in sich trägt?
Also ich bin, das haben wir ja nun oft genug gemacht, dass man sicherlich auch, nehmen wir mal Rum, mit Rum kann man ganz viele Variationen spielen, kulinarische, ja. Ich glaube, Saft ist zu eindimensional, ist sehr schnell erkannt, aber der Alkohol, ja, bringt eigentlich auch diese Virtuosität, ne? Vor allen Dingen auch diese Momente von Oxidation, von Reduktion, von, ja, wie das spielen kann und auch zu welcher Zeit es spielen kann und ja, oder auch wie präsent ein Wein ist oder wie wenig präsent oder wie der wenig präsente Wein sich dann doch öffnet, weil er zum Gericht halt eben eine ganz andere Wahrnehmung freilässt.
Auch davon getragen wird oder eben oftmals geöffnet wird. Hatten Sie damals Werner Nekel bereichert oder Werner Nekel Sie bereichert oder kann man das gar nicht so sagen? Es war ja schon eine legendäre Zeit, in denen viele Dinge komplett in Deutschland, in der deutschen Gastronomie-Szene, auch in der deutschen Weinszene verändert wurde, um 95 bis 2000.
Es ist ja der ganze Winzerjahrgang, der zum Teil Seiteneinsteiger, zum Teil dann auch Geisenheimer schon, ja, geht für mich so im Spätpunkt von Bernd Philippi bis zu Werner Nekel, Werner Knipser,
genau.
Der jüngere Bruder. Dann muss man den alten Salvey, auch Joachim Heger und die ja auch sehr früh dabei waren, dieses Barrique-Forum gegründet haben. Ja. Ja, wo man eigentlich auch, erstens war das hier nur eine Rechtfertigung, wir arbeiten mit Barrique, das war in Deutschland zu unbekannt. Vielleicht war es damals auch oft viel zu massiv eingesetzt, ja. Da ist ja in den letzten 40 Jahren wahnsinnig viel gelernt worden. Aber diese, all um diese 50er, 53er Jahrgänge oder 49, 53er, 54er Jahrgänge, die haben ja in Deutschland etwas geschaffen, was ja auch anderen Trauben als dem Riesling ein neues Fundament gegeben hat. Mhm. Ja, wir müssen natürlich, ob das die J.J. Prümste, ob das Losen, also diese altehrwürdigen Weingüter wie Weil und auch Egon Müller oder so, ist ja Riesling. Außerartig, restsüß, alt, sensationell. Aber zum Menü, zum Essen immer kompliziert einsetzbar.
Ist es so?
Ja, weil der restsüße Riesling muss ja ganz bestimmte Indikatoren haben, um zu einem Dessert oder zur Gänseleber zu passen. Da hat ja der restsüße Wein, nehmen wir Sauternes mit mehr Alkohol, zur Gänseleber ja eine viel größere Chance.
Eine andere Potenz auch, um die mit der Fettigkeit klarzukommen.
Die dagegen Kraft, steht. Ja. Ja, oder da mitsteht. Und bei einem 7,5-prozentigen Restsüßen, ja, man muss ja schon in TBAs gehen eigentlich, die dann 20, 30 Jahre alt sind, die sich schon leicht färben, oder Eisweine, wo man dann die richtigen Kombinationen zu. Auch immer wieder Unterschied. Man muss also, aber sobald dann Gänseleber zum Beispiel mit Pilzen kommt, ja, ist Riesling restsüß schwierig. Hm. Ja, braucht man Gewürznoten, ja. Hm. Die vom Sémillon Sauvignon oder von dem Gewürztraminer kommen oder irgendwo, ne, aus der Richtung. Ja, und bei Desserts mit Süße auch den Einsatz schwer. Also musste man ja einfach mal deutschen Wein mal mit Traubensorten kommen, wie Weißburgunder, vielleicht Grauburgunder, dann auch Spätburgunder, ja, der ja damit erst in diesen Anfang, Mitte 80er Jahren erstmal eine Aufmerksamkeit bekommen hat in Deutschland. Und dann nehmen Sie nochmal die Unterschiede zwischen Spätburgunder on Slate, also auf Schiefer, oder Spätburgunder auf Kalk, ja. Ja, mit allem, was da passiert ist, mit Kieber, mit Holzeinsatz, mit wenig, also da diese Pionierarbeit, ja, aber mal, um auf die Frage zurückzukommen. Werner Näkel und ich, wir haben uns 84 kennengelernt und haben seitdem eigentlich dann 10 Jahre lang ganz, ganz viel gemeinsam gemacht, ja. Wir haben gemerkt, dass wir diese kleine Region, dieses Spätburgundertal, nach außen tragen müssen, ja, und das ist uns dann auch mit viel Unterstützung gelungen, weil wir irgendwo, ja, würde ich sagen, ja, zum Teil in der ganzen Welt, ja, dieses Thema halt eben auch bei Verkostungen, zu denen ich auch gekocht habe, dann weitertragen konnten, ne?
War das reiner Patriotismus oder haben Sie die Größe,
oder die vermeintliche Größe Heimat, in dem? Liebe zur Heimat immer, ja. Ich hätte ja, nachdem ich Sous-Chef bei Dieter Müller in den Schweizer Stuben war einige Jahre, hätte ich auch die Frage stellen können, gehe ich jetzt mal nach Köln oder Düsseldorf oder so. Aber das kam für mich nie in Frage. Ich hatte zwar dieser kleine Gasthof der Eltern, den ich versprochen hatte, dahin zurückzukommen, und meine Frau Gott sei Dank mitging. Und damit, ja, mit Anfangsschwierigkeiten halt eben auch finanzieller Art erstmal ein Investment zu finden, ja, für so einen kleinen Betrieb. Das haben ja viele junge Kollegen erlebt, wenn sie die Betriebe der Eltern übernahmen, ja, dort erstmal wieder was Neues zu bauen. Ja, aber dann halt eben auch direkt den Zuspruch der Gäste zu haben. Und das hat Werner Näkel genauso erlebt. Und wir haben dann auch Veranstaltungen gemacht, wo wir seinen Keller mal umgedreht haben und haben dann da 3 Tage lang für jeweils 150 Gäste gekocht. Haben alles hier aus dem Haus getragen, was wir hatten, und er hatte alles, und haben da eigentlich in den Jahren auch unser Stammpublikum gefunden, ne? Was ja immer wieder Unterschied ist zu einer Stadt wie Berlin oder Dresden, die viel mehr von außen kulinarisch belebt werden, so in Form von Gästen, ne? Und hier hat man natürlich mit Köln, Düsseldorf bis in den Westerwald, vielleicht fast bis Wiesbaden, und hat man ja im Umkreis von gut 100 Kilometer 10 Millionen Menschen. Aber die müssen sie alle hier hintragen, ne, in irgendeiner Form hier hinziehen. Und dann halt eben in der Kombination immer mit der Liebe und der, ja, und zu zeigen, was der Spätburgunder mit dem richtigen Essen auch kann, ne?
Und dann aber auch selber trinken und Weinliebe haben. Und durch dieses Trinken und dieses Wahrnehmen auch der gesamten Weinwelt lernt man ja und kann sich dann weiterentwickeln. Sonst bleibt man ja in seinem Dörfchen, was ja auch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte das große Problem war. Und ich glaube, einen der Dinge, warum die Winzer so weit gekommen sind aus dieser Zeit, dass sie sich international orientiert haben.
Ja, es ist, ja, ich würde jetzt mal behaupten, als wir mit Werner Naekel und Ralf Renzel 87 zum ersten Mal in diesen Burgunderkellern standen und dann besonders bei Henri Jallet, da ist ihm ein neues Licht aufgegangen, ne? Wohin, in welche Richtung Spätburgunder, also Pinot Noir, gehen kann, natürlich dort auf einem anderen Boden, aber das war hier immer etwas zu fruchtig, das hatte ein bisschen zu viel Cassis, das hing oft zu lange am Stock, man wollte immer 100 Öchsle oder knapp 100 Öchsle erreichen, ja, was dann schon 13,5 Alkohol ist oder so, und hat es damals noch nicht geschafft, den im Optimum zu lesen. Trotzdem kamen Anfang oder Mitte der 80er aus Werner Naekel, 87, gar kein so großer Jahrgang, halt eben dann vielleicht sogar besser, weil er mehr Säure hatte und weil er ein bisschen anders gelesen wurde, ja, kamen ja schon sehr, sehr gute Weine.
Wann kam der große Knackpunkt? War das 87 oder war das so Ende der 80er, dass Sie
Also
sagen, okay, das sind Weine mit einer gewissen Größe oder da
der
entsteht in
hat ja
Deutschland
früh in
auch.
den 80ern angefangen, weil er nach
Ja.
Hause musste, Vater krank, und habe 83 ausgelesen, Spätburgunder sehr gut in Erinnerung. Und da muss man mal sehen, ich denke da heute anders drüber nach. Und dann hatte er eine Lage Goldkauder, das ist eher in Derna eine Nordlage. Das war dann mit 85 oder 87 wurde das einer seiner besten Weine, nicht mal der Dernauer Farvingert. Vielleicht hat man im Dernauer Farvingert, hat man im Öxle gesucht und in der Goldkaul, das ist ja auch heute, wo man heute ganz anders drüber denkt, ne? Wie man halt eben in Piemont heute eher am Nordhang was machen will als am Südhang. Und vielleicht war das dann auch das Besondere damals schon an dem Wein, dass der deswegen eine andere Säurestruktur hatte, der war nicht so reif, ja, vielleicht war er ein bisschen chaptalisiert, aber eine ganz andere Eleganz bot und nicht diese übertünchende Fruchtigkeit hatte.
Das Tolle bei Ihnen finde ich, dass Sie trotzdem diese Offenheit bewahrt haben. Also so wie sich damals nach Bordeaux, nach Burgund haben führen lassen, dann auch Piemont, Toskana, ging es ja dann auch ein wenig weiter nach Kalifornien, Australien, also auch in die neue Welt. Da hatten Sie ja dann trotzdem ein Interesse und sie haben sich davon inspirieren lassen, Ihre Karte daraus ja auch erweitert.
Ich
Ist
war
das
Mitglied
schwierig oder
der.
ist man dann trotzdem, wenn man so die große Burgunderwelt vor sich hat, dann da irgendwann festgefahren?
Ja, als ich zum ersten Mal, glaube 94, 95, ich habe dann gekocht in Monterey im Highlands Inn beim Masters of Food and Wine, wo sich die ganze Weinwelt traf. Und dann ist man im Napa Valley gewesen, im Sonoma, und hat mal diese Weinwelt kennengelernt. Oder auch von Nord nach Süd in Kalifornien, wo man natürlich das Nördliche viel, viel interessanter und wichtiger ist. Und dann hat man gedacht, okay, das ist jetzt was Neues, da müssen wir jetzt, das müssen wir einfach mal, das muss auf die Karte, da gibt es so große Dinge, da versuchen wir nach und nach halt eben, war aber auch so ein Trend, glaube ich, Mitte der 90er, Ende der 90er, hat man ja erstmal, dann hat man ja Ende der 90er, als Werner Naekel auch nach Südafrika ging. Dann hat man da mal geguckt, was gibt's denn da? So, dann ging der Blick weiter. Damals bei den Jeunes Restaurateurs hatten die Holländer, die waren immer so internationaler damals schon. Und durch ihre Kolonien vielleicht, da gab es ganz viel, gab es Australier mehr. Ja, da haben sich da mal umgeschaut. In Nachbetrachtung jetzt fast 30 Jahre später, muss man wirklich sagen, man kann das kalifornische Segment, das kann man etwas bündeln. Australien, gestern Abend zufällig noch eine Flasche Clarendon Hills getrunken von 95.
Nach 30 Jahren. Schön gereift?
Großartiger Wein. Ich glaube, das war Merlot. Großartig. Und dass das hält, und wenn Sie heute Astralis trinken, auch 30 Jahre später, es hat alles ein bisschen viel Alkohol, 14,5. Vielleicht schon mal 15, ist natürlich schmeichelnd, aber das steht alles noch groß da, ja. Und das waren so dann diese neuen Namen, und da ist man ran, das wollte man dann auch mal haben, hat man probiert. Ja, und man kann das gut. Wir haben gestern Abend auch mal probiert, Columella von der Seddi-Familie in Wellington, das war dann ein Syrah Mourvèdre. auch, glaube ich, 2005, also nun auch schon 20 Jahre ab. Da muss man sagen, Hut ab, die können was. Ja. Wobei ich auch bei den Besuchen in Südafrika immer nach dem großen Wein gesucht habe. Ja. Und ich glaube, den ganz großen habe ich da noch nicht gefunden. Ja. Vielleicht gilt das gut. Grange in Australien, Dominus, das sind schon Koryphäen dabei, die man auch haben will, die sich auch natürlich, und das ist besonders, für mich muss ein Rotwein auch in der Lage sein, 20 Jahre zu halten.
Es gibt Weine, die schmecken gut. Und dann gibt es Weine, die Geschichten erzählen. Geschichten von harter Arbeit, von der Kraft der Natur und von Menschen, die sich Tag für Tag beweisen müssen. Und einer dieser Weine ist der grüne Veltliner Smaragd Terrassen 2023 von Rudi Pichler aus der Wachau. Es ist ein Wein, der nicht nur im Glas lebt, sondern in jeder steilen Terrasse, jedem Fels und jeder Wurzel der Wachau. Ja, die Wachau. Definitiv kein Platz für Schwächlinge. Stell dir eine Landschaft vor, die genauso schön wie gnadenlos ist. Die Wachau ist ein schmales Tal entlang der Donau und ist zugleich ein Ort voller Gegensätze. Hier treffen sanftes Wasser auf schroffe Steilhänge, heiße Sommer auf kalte Fallwinde. Die Böden bestehen aus uralten Gestein, Schiefer, Paragneis und Quarz und fordern die Reben bis aufs Letzte. Die Terrassen, auf denen diese Reben wachsen, sind ein Meisterwerk der menschlichen Beharrlichkeit. Sie wurden vor Jahrhunderten von Hand gebaut, Stein für Stein. Und jeder einzelne von ihnen könnte eine Geschichte erzählen. Und für die Familie Pichler, die seit 1731 in diesem Tal Wein macht, sind diese Terrassen mehr als nur Weinberge. Sie sind Lebensgrundlage, Erfüllung, Erbe und Kampfplatz. Warum Kampfplatz? Du arbeitest nicht mit dem Weinberg, sagt Rudi Pichler. Du arbeitest gegen ihn und hoffst, dass er dir vertraut. Und es scheint zu funktionieren. Falstaff-Winzer des Jahres 2010 und regelmäßige Platzierungen in der Wine & Spirit Top 100 sprechen für sich. Und das spürt man in dem grünen Veltliner Smaragd Terrassen 2023. Die Rebsorte grüner Veltliner, das Chamäleon unter den Weinen, ist die Hauptrebsorte der Wachau und gilt als absolut unberechenbar. Sie ist wie ein Wildpferd, voller Potenzial und schwer zu zähmen. Ihre Beeren haben eine dicke Schale, die sie vor Hitze und Kälte schützen, aber auch anspruchsvoll in der Pflege macht. Was sie besonders spannend macht, ist ihre Fähigkeit, das Terroir direkt ins Glas zu übersetzen. Und du schmeckst, wo sie gewachsen ist. Wie bei diesem Wein. Du schmeckst die kargen Böden, die Wärme der Donau und die Kühle der Fallwinde. Es ist, als würdest du durch die Wachau laufen. Barfuß, dem Wind im Gesicht. Dort, wo die Donau in majestätischen Windungen durch die steilen Hänge der Wachau fließt, entstand 1984 etwas Einzigartiges. Die Smaragd-Klassifikation. Sie ist mehr als eine Qualitätsstufe, sie ist ein Versprechen. Der Name Smaragd wurde von der gleichnamigen Smaragd-Eidechse inspiriert. Kurz die Fakten, Smaragd-Weine dürfen ausschließlich aus der Wachau stammen, einer Region, die sich über nur 33 Kilometer entlang der Donau erstreckt. Die Trauben müssen nicht nur dort wachsen, sondern auch dort vinifiziert und abgefüllt werden. Also echte Wachauer Kinder von Anfang bis Ende. Die Hauptdarsteller, grüner Veltliner und Riesling. Gelegentlich treten auch Weißburgunder und Roter Veltliner in Nebenrollen auf, doch sie sind eher seltene Gäste in der Smaragdliga. Mit einem Mostgewicht von mindestens 18,2 kmw, sprich Klosterneuburger Mostwaage, also etwa 92 Grad Öxle, sind sie hochkonzentriert, voller Aroma und Potenzial. Ein Smaragdwein muss mindestens 12,5 Volumenprozent Alkohol aufweisen. Der Kodex schreibt keine Anreicherung, keine Süßung und keine Entsäuerung vor. Die Weine sollen sprechen, nicht der Kellermeister. Smaragdweine sind trocken und das kompromisslos. Der Restzuckergehalt darf bei maximal 9 Gramm je Liter liegen, wobei der Gesamtwert der Säure mindestens 2 Gramm je Liter darüber liegen muss. Eine Formel, die dafür sorgt, dass jeder Schluck lebendig und frisch bleibt. Und natürlich ist Handlese eine Grundvoraussetzung und eine Selbstverständlichkeit im Weingut Rudi Pichler. Das Weingut ist kein Hightech-Tempel, aber auch kein historisches Museum. Es ist beides modern, aber tief mit der Tradition verwurzelt. Seit Generationen widmet sich die Familie hier der Kunst des Weinbaus und Rudi Pichler selbst steht wie ein Fels in der Brandung. Kein Mann der großen Worte, sondern einer der großen, präzisen Taten. Qualität um jeden Preis ist seine Philosophie. Das bedeutet Handarbeit, Minimalismus und einen unbestechlichen Blick fürs Detail. Manchmal Fühlt es sich an, als würden wir mit den Reben diskutieren, sagt Pichler.
Aber am Ende gibt der Wein die Antworten. 2023. Ein Jahr der absoluten Balance.
Das Jahr 2023 war keines dieser spektakulären Katastrophenjahre. Keine massiven Hagelstürme, keine extreme Dürre. Aber genau das war so schwierig. Es war ein Jahr, an dem jeder Tag gezählt hat. Die Temperaturen waren moderat, die Nächte kühl, perfekte Bedingungen für eine lange, gleichmäßige Reifung. Doch diese Balance musste im Weinberg hart erkämpft werden. Jeder Rebschnitt, jede Pflege war entscheidend. Und am Ende stand die große Frage: Haben wir alles richtig gemacht? Im Keller geht Pichler aufs Ganze, indem er so wenig wie möglich tut. Die Natur macht den Wein, sagt er. Im Edelstahl vergoren, um die Klarheit und Frische der Frucht zu bewahren. Kein Schnickschnack, kein Holz, das den Charakter irgendwie überdecken könnte. Nur der Wein. Pur und direkt. Und dann, nach all diesen Mühen, hältst du den grünen Veltliner Smaragdterrassen 2023 in der Hand. Hellgelb mit grünen Flecks im Glas. Als hätte er das Licht der Donau eingefangen. Die Nase ein kleines Abenteuer, Birne, Aprikose, ein Hauch von frischen Kräutern, dazu eine subtile Rauchigkeit, die an die Würze der Böden erinnert, auf denen die Reben wachsen. Und dann ist da dieser besondere Gaumen. Die Säure ist lebendig, die Frucht stoffig, die Textur beinahe cremig. Und dann ist da noch mehr. Eine feine Mineralität, die wie ein Echo der Terrassen wirkt und eine pfeffrige Würze, die dich in den Geschmacksbann zieht. Lang, anregend, mit einem zarten Schmelz, der noch lange nachklingt. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was die Weine ja dann trotz allem bewiesen haben. Also
wenn was man, sie bewiesen da, haben. Also ja. Umso mehr lagen wir ja nicht falsch.
Und auch
ja.
Aus einer Zeit dann sind, als der Weinbau dort noch fast ein wenig intuitiver war, also noch nicht so hochprofessionalisiert wie
vielleicht sogar noch nicht so amerikanisiert ja, oder so. Ja. Ne? Aber ja, aber auch die haben dort gelernt und erstaunlich, ja, was man da damals schon, wie weit man war. Das ist immer wieder, das sind so diese auch so ja, wie nur viele Erlebnisse.
Haben Sie Sommis da manchmal inspiriert oder manchmal war es schwer, die zu bändigen, wenn die dann mit ihren Ideen wiederkamen und ihnen den Kram in den Keller legen wollten? Es gibt ja genügend Weinkeller mit genügend Kellerleichen, die irgendwelche Zombies dann verursacht haben. Also gab es die Fehler bei ihnen auch? Oder waren sie dann trotzdem immer so geschmackssicher und haben
nee, ich glaub, das ich glaube, wir haben eben, wir haben sowohl Herrn Ritter wie auch dem Sebastian Bochtal, sondern den haben wir schon große Freiheiten gelassen. Wir haben immer besprochen, wir waren nicht genau budgetiert. Wir haben immer darüber gesprochen, was ist denn wichtig? Brauchen wir das? Können wir das einsetzen? Wozu brauchen wir das? Passt das in unsere Menüs? Lass mal bitte den Gast nicht aus dem Auge lassen. Wir müssen unseren Gast erkennen, der hier hinkommt. Und um da halt eben ja die richtige Auswahl zu treffen. Und also die haben mich immer gut behandelt. Also ich muss sagen, ich kann da kein negatives Wort, überhaupt eher nur positive. Wir wussten immer einzuschätzen, dass wir kein Riesenbetrieb sind, dass wir kein 300-Zimmer-Hotel sind und haben das mit uns immer sehr gut gearbeitet.
Mhm. Aber trotzdem eine Weinkarte haben wie ein 300-Zimmer. Also ja, schon ja, großartig, sowas aufzubauen, sowas zu pflegen.
Ja, und ja, und sie müssen natürlich auch kontinuierlich weiterkaufen, ne?
Ja.
Das muss natürlich sein. Und dann sind wir später natürlich immer mehr dazu hingegangen, dass wir auch dann nach den oder vor den 2010ern und nachher dann auch viel mehr darauf geachtet haben, Lagentiefen zu bekommen. Dann kam aber auch, ja, an der A, seit, sag ich mal, 2013 haben sie gemerkt, sie bekommen immer mehr Lagentypizität in den Spätburgundern. Sie merken, wo ist der Sonnenberg, wo ist der Burggarten, wo ist der Pfarrerwinger, der Kräuterberg, weil man halt eben dann auch darauf geachtet hat, dass die Weine mehr Eleganz haben, dass sie halt eben dann vielleicht eher mal bei 94, 95 Öxle, also gelesen, und vielleicht mal bei 12,5 Alkohol.
Damit die Lage zum Tragen kommt und nicht von der Kraft übertüncht wird.
Dass das einfach dann, dass sie nicht diesen feurigen Spätburgunder so hatten, dass sie wirklich in elegantere, feinere, subtilere Noten kamen, ja. Das ist sehr deutlich zu merken, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Bei Ja, würde sagen, ja, bei Näkel vielleicht auch schon mit 2005, 2006. Dann war ja dieser eigentlich eher verschriene 2010er Jahrgang.
Der sich aber wunderbar entpuppt
hat. Bei Stodden Outstanding, ja. Bei Näkel auch. Ja. 12 bei Näkel, Farvingert. Das Beste, was ich in den letzten Jahren von denen getrunken habe, ja.
Also schön davon abgesehen, wie das Weingut sich jetzt auch entwickelt hat. Also, dass der Erfolg gehalten wird und die öffentliche Anerkennung eben auch so gehalten wird, dass die Weine nochmal eine ganz eigene
Qualität. Ja, aber sie merken ja da ganz deutlich, also, dass wir die Seniorenwinzer da immer sehr ehren und dass sie das Fundament gelegt haben, ja, um in Deutschland erstmal einen Markt zu bekommen für ihr Produkt. Aber sie merken natürlich generell bei den Jungen, die ja heute vielleicht auch schon 35, 40 sind oder 45, merken sie ja, dass dieses Fundament in Geisenheim oder auf ihren Stationen so gelernt haben, da geht im Keller eigentlich nichts mehr schief. Die sind jeden Tag an ihren Fässern und beobachten das und sie haben da immer eine viel höhere, ein viel größeres Auge da drauf, ne, dass das halt eben auch perfekt ist.
Ich weiß aber auch nicht, wer die leichtere oder schwerere Aufgabe hat, ob es die Generation, die 2000 aktiv war oder 90 bis 2000 oder die Generation jetzt, die schon ein Fundament übernehmen mussten, das aber trotzdem dann weiterentwickeln. Wohin geht die Weiterentwicklung?
Ich glaube, also wo ist der deutsche Wein jetzt? Wir haben in Deutschland da ein anderes Problem. Ich dachte, die haben beide ihre Arbeit super gemacht und jetzt halt eben dem Wein, auch dem deutschen Spätburgunder, reden wir mal mehr über den Spätburgunder so einreden. Also in den Proberäumen, in den Weinkellern oder irgendwo der französischen Winzer in Burgund oder so, sie haben immer Riesling gesehen, deutschen Riesling. Sie haben gesehen, dass die Winzer dort auch sehr gerne die Säure mochten des deutschen Rieslings. Ja, ob in süß, aber auch sehr trocken. Da kamen die großen Gewächse, die großartigen trockenen Weine, sehen, dass die Franzosen das auch sehr, sehr gerne mögen. Oder überall auf der Welt, wo man eigentlich mehr von Sonne lebt. Ja, heute sind wir ja an einem anderen Punkt. Wann schaffen wir es endlich mal? Das ist immer so eine pauschale Aussage. Ich erlebe das sehr häufig, den Männchen oder Weintrinkenden, ja, die auf dem Golfplatz trinkt oder irgendwo, zu erklären, wie das mit der Riesling, mit der Säure beim Riesling ist. Ja. Dass heute da kein Problem ist, halt eben wegen der Apfelsäure, ja. Und der Wein soll denen das erklären zu müssen, dass sich alle sträuben. Also am Anfang damit zu sagen, wir müssen nach wie vor den Riesling erklären, wir müssen auch den Pinot Noir in Deutschland erklären. Weil ich sehe in Deutschland, auch in den Städten, ob sie in München oder auch in Köln oder so, Pinot Noir tun sich nach wie vor viele schwer. Ja, das ist vielleicht der neue Weg. International gibt es eine immer höhere Reputation für deutsche Spätburgunder. Ja, also die holländischen weinaffine Männchen sind von der A hier gar nicht mehr wegzusehen. Das ist ein riesen wirtschaftliches Fundament, diese Gäste, ja.
Ist es da aber nicht so bei diesen Weintrinkern, dem man nach wie vor Riesling erklären muss, dass der keine spitze Säure mehr hat, sondern dass er einfach die Säure braucht, dass eine andere Art der Säure ist oder die sich schwer auch manchmal mit Spätburgunder tun, dass es diese Wein-Cola-Trinker, also die Cola-Trinker mehr oder weniger sind, die im Primitivo oder Lugana brauchen? Nee,
das sind eigentlich ja auch oft Genussmenschen, die halt eben vielleicht vor 30 Jahren zu saure Weine von der Mosel hatten, weil eben zu viel Apfelsäure drin war, wo die Kerne halt eben kein reifes Gerüst hatten, wo die Apfelsäure viel zu wenig abgebaut werden, dann eher dann zu einem, ja, das jetzt einfache, leichte Weißburgunder sind oder irgendwas, das die ja von der Charakteristik ganz wenig haben, ne? Die auch zum Teil, wenn sie zu günstig sind, nicht die Qualität erzeugen. Ich meine, auch Grauburgunder und Weißburgunder kann ja ein großartiger Wein sein, aber da muss im Weinberg schon mehr passiert sein und die Weine sind dann automatisch auch einiges teurer, ne? Da muss man sich dann schon mal ranwagen, um auch zu erkennen, was diese klassischen Weine auch können, ne?
Aber braucht man für Spätburgunder nicht eine gewisse Grundsensibilität, um auch in den Wein hineinschauen zu können und sich nicht nur von dem irgendwie von so manchen sehr opulenten, sehr, sehr muskulösen Wein beeindrucken zu lassen? Ist es nicht so die Ouvertüre, wo man so...
Ich glaube, Weinaffinität wäre mir zu wenig. Also der zweite Satz bei Ihnen war absolut richtig. Diese Opulenz, diese Üppigkeit, dieses Marmeladige, dieses modern Italienische, was dann halt eben... was so populär ist und das ist dann vielleicht einfacher zu trinken, aber ich meine, darüber sind wir uns im Klaren, um sich mal an Spätburgunder zu wagen. Man sagt das ja auch, muss man schon einiges vorher probiert haben, ne? Mhm. Und es ist immer wieder schön für mich, wenn ich auch mit Menschen spreche, die eigentlich eher auf dieser Italien, Spanien-Welle waren, die dann irgendwann doch merken, wie großartig und welches Spektrum Spätburgunder, Pinot Noir, was das bieten kann. Ich war gerade in Lugano, wir haben dort gekocht und ein großer Weinsammler, der Hauptveranstalter zeigte mir seinen Weinkeller mit allen großen Bordeaux und Italienern und sagte dann aber, ja, die letzten 10 Jahre trinkt er eigentlich nur noch Burgund. Hm. Ja, und das ist der Punkt, ja, da kommt man hin.
Dass man dann auch gerne Wein trinkt. Also, dass man, weil im Burgunder kann man anders trinken als einen völlig überreifen Primitivo, der halt sättigt, der beim ersten Schlückchen eine gewisse Attraktivität hat, wo man sagt, ach, das ist sehr charmant, aber es fehlt die Freude, die Appetitlichkeit, dann auch die Tiefe, die Veränderung in dem Wein.
Sie erklären das perfekt. Das ist genau in diese Richtung. Man merkt das dann, dass der fordert, der zieht, der will. Man hat jeden Schluck, den man dann nimmt, ist wieder großartig. Ne?
Interessant, dass es in den 90er kaum jemand erkannt hat und die Weine ist da teilweise so schwer. Fanden Sie, es war schwerer? Ja,
in dem Burgund war es schon besser, ne?
Sie hat aber noch nicht die Reputation, die sie, keine Ahnung, um 2000 bis 2010 dann hatten. Heute ist sie ja teilweise völlig ab und überdreht,
abgehoben. Aber nein, gut, die Weine hatten ja auch nicht die Preise, klar. Aber die waren natürlich im Burgund, konnten die schon viel früher mit dem Holz umgehen.
Ja.
Und das hat in Deutschland 20 Jahre, also bis in die 2010er gedauert, ja, oder 2005er, bis man gemerkt hat, da hat man weitergedacht, nicht weiter, da ist der Holzeinsatz viel moderater.
Es gestehen ja heute noch einige Winzer zu, was wir in den 90er fabriziert haben, das war nahezu untrinkbar aufgrund, wobei ich nicht weiß, ob das nach 20, 30 Jahren, wenn die Weine die Potenz haben, sich irgendwie harmonisieren würde und durchaus interessant sein könnte, dass die Weine dann trotzdem...
Es gibt ja so einen Jubiläumswein, den 5 dieser Barrique-Winzer für den Feinschmecker mal gemacht haben. Ich glaube, das ist 97er oder so. Ja, wir haben da noch eine Flasche, wenn man das heute aufmacht, sagt man, oh, so habe ich das noch gar nicht getrunken. Ich habe es mehrmal probiert, aber es hatte schon Potenz und es hat auch verträgt auch Alterung. Ja. Und ja, aber man muss dann zu lange warten, aber die Holznoten dürfen nicht überlagern, ganz klar.
War es damals schwerer, eine tolle Weinkarte zusammenzustellen, weil teilweise das Publikum die Erfahrung noch nicht hatte oder teilweise viele Weine noch nicht reputiert genug waren? Oder ist es heute schwerer, wo man mit Preisen, die man versuchen muss, irgendwelche No-Names zu finden, die trotzdem eine gewisse Größe haben oder man wirklich auf die Preise geht? Also welcher Sommelier hat es schwerer, der damals oder der heute oder Sie als Weineinkäufer?
Ich meine, man muss halt eben wissen, was kann ich, welchem Publikum, wie kann ich das umsetzen. Für mich, ich wäre froh gewesen, ich hätte mal mehr 82er gekauft. Ja, damals war das aus monetären, hatte man nicht die monetären Möglichkeiten. Gut, 70er sind ja in Frankreich nicht im Gros nicht groß gewesen, ja. 80, 81 auch noch nicht, ab 82 dann wieder oder halt eben zurückliegend in den 60er Jahren dann. Natürlich hätte man das, muss im Nachhinein, hätte man auch mit Champagner, mit Bordeaux, mit Burgund, hätte man dieser Anfang bis Mitte 80er Jahre wäre toll gewesen, wenn man da...
Man musste aber ein Trüffelschwein sein.
Ja.
Muss man das heute auch noch? Also, oder ist heute alles abgegessen und die Preise sind so, wie sie sind? Oder gibt es da heute noch die Entdeckungsschnäppchen, die Gebiete, wo man...
Ich glaube, man findet immer noch sehr gute Sachen. Ich meine, die Reputation einiger Weingüter ist natürlich überdimensional manchmal. Aber es gibt auch, Romani Conti ist von dieser Welt, ja. Hm. Und zum Beispiel dagegen unterschätzt ist aus bestimmt, ich würde mal sagen, seit den 2010er Jahren, ist... Comte Georges de Vogüé. Wir haben das letztens mal gehabt und hatten 10er Müsigny. Und davor gab es auch Romani Conti. Das war 9er Jahrgang. Und danach gab es noch Roumier, Bonnemare. Waren wir alle der Meinung, und eindeutig, einhellig der Meinung, dieser 10er Müsigny, der ist über alles.
Lag das am Müsigny, also an der Lage, oder lag das am Comte Georges Vogüé?
Bin doch da auf meinem Keller gewesen, habe 15 aus dem Fass probiert. Ich glaube, das liegt dort auch in den letzten 20 Jahren an dem
Ausbau. An der stetigen Weiterentwicklung, ja.
An den Lagen, an der Entwicklung. Aber das ist heute natürlich auch teuer. Aber man muss sich nicht mehr nur auf Romani Conti verlassen. Das würde ich damit sagen, ja. Da ist Armand Rousseau, oder es ist auch, wenn man mal nicht so viel Geld ausgeben will, kann man auch mal Meo Camusé probieren, ja. Dann ist dort in dieser Welt, in der Spitze, ist auch einiges möglich, und also ganz große Weinerlebnis. Man muss sich nicht nur so, und das glaube ich manchmal, man erlebt da auch Enttäuschungen. Letztens auch mal eine Probe, da hatten wir einen 14er Hunsrück von Fürst reingestellt. Da gab es auch, wo man die konnte, ich will das nicht kleinreden, das ist großartig, ja. Aber es ist nicht die einzige Welt. Und dann gab es noch einen 2,8er Kräuterberg von Nekel. Und dann hat man gemerkt, oh, war der jetzt zu schlecht, dieser Romani Conti, oder war eigentlich nicht der Hunsrück überraschend, überragend gut? Das ist halt eben, wenn man aufs Etikett guckt, dann ist man beeinflusst.
Ja. War die Probe damals blind, oder war die
offen? Das war offen.
Ja.
Und wenn man das blind machen würde unter, ja, sagen wir auch Kennern, dann glaube ich, würde man ein ähnliches Ergebnis bekommen, das einfach Hunsrück Fürst 2014 gigantisch groß ist. Ja, und deswegen sehe ich da immer gerade, haben die Deutschen viele Chancen. Bin nie dafür, das Birnen mit Äpfeln zu vergleichen. Finde, es ist alles groß, es ist alles gut, es ist aber nicht nur verleiten lassen, wenn etwas so überragend besprochen wird. Selber probieren.
Das Piemont. Was übrigens am Fuße der Berge heißt, ist mehr als eine Weinregion. Es ist Philosophie. Es ist pure Weinphilosophie. Und sinnbildlich dafür steht der 2020er Trerovery aus dem Hause Pico Macario. Ein Wein, der mehr als ein Wein ist. Der ein Drama ist, eine Liebeserklärung, der pure Geschichte ist. Und das alles in einem Glas. Trerovery. Die drei Eichen. Mehr als sein Name. Stellt euch vor, die drei Eichen, sie stehen da draußen in den sanften Hügeln des Monferrato und wachen über die Weinberge wie alte Seelen. Diese Bäume, die haben alles gesehen. Gewitter, die Hügel mit Blitzen durchzogen haben, kriegerische Zeiten und natürlich auch die Flüstergespräche der Winzer im Morgengrauen. Dieser Wein trägt das Gewicht von Jahrhunderten auf seinen Schultern. Und welche Traube kann dieses Viadukt zwischen Leben, Fröhlichkeit und Drama perfekt reflektieren? Die Barbera. Die Diva, die es vermag zu tanzen oder zu stolpern, wenn es der Winzer zu interpretieren versteht. Jetzt mal ehrlich, die Barbera-Traube ist definitiv nichts für schwache Nerven. Barbera ist die Seele des Piemonts. Aber sie ist auch anspruchsvoll wie eine Operndiva. Wenn du sie falsch behandelst, ist es vorbei. Wenn du sie meisterst wie bei Pico Macario, dann bekommst du etwas Magisches. Ihre Kernkompetenz ist ihre Säure. Ein Wirbelwind, der durch den Wein tanzt und alles in Balance hält. Keine kräftigen Tannine, dafür diese Energie, diese Lebendigkeit. Und dann die Farbe, ein tiefes Rubinrot, fast wie Samt. Schon beim Anschauen merkst du, dass hier etwas Großes auf dich wartet. Ein extrem typischer Wein aus dem Piemont, dem Gebiet, wo die Erde Geschichten erzählt. Okay, lass uns über das Piemont reden. Die Region ist einfach unglaublich. Vor Millionen Jahren war hier Meer. Das heutige Monferrato, wo der Tre Rovere herkommt, ist voll mit Meeressedimenten. Und diese Überreste kalkhaltiger Mergel, Sand, Lehm sind jetzt der Boden, auf dem die Reben wachsen. Das ist wie ein Geschichtsbuch unter deinen Füßen. Und dieser Boden, der gibt den Trauben ihre Mineralität, ihre Struktur, ihre Seele. Aber das ist nicht alles. Die Hügel des Piemonts sind steil, oft mit einer Neigung von über 40%. Das heißt, hier arbeitet keine Maschine. Jede Traube wird per Hand gelesen, mit Hingabe, Präzision und dem Wissen, dass jede Beere zählt. Und dann dieser Nebel, Nebbia, der sich im Herbst wie ein Schleier über die Weinberge legt und dafür sorgt, dass die Trauben langsam perfekt reifen. Das ist kein Zufall, das ist Naturmagie. Pico Macario, die Visionäre des Piemonts, wissen, dieses Gebiet zu interpretieren. Das Weingut Pico Macario ist eine Legende. 1997 von den Brüdern Pico und Vitaiano gegründet, ist es heute eines der führenden Barbera-Weingüter im Piemont. Und hier reden wir nicht nur über Tradition, hier gibt es auch moderne Technik. Was ich besonders liebe, vor jeder Rebzeile, also wirklich vor jeder, steht ein Rosenstock. 15.000 Rosenstöcke. Das ist nicht nur wunderschön, sondern auch praktisch, weil Rosen frühe Warnzeichen für Rebkrankheiten liefern. 70 Hektar Weinberge. Alles wie ein Mosaik über die Hügel verteilt. Jede Parzelle wird individuell behandelt, wie ein Kunstwerk. Und die Brüder? Sie sind die Perfektionisten, die keine Kompromisse eingehen. Und das hat man im Jahr 2020 gespürt. Das Jahr war definitiv kein Spaziergang. Der Frühling brachte eine dicke Nebelwand, die sich über die Weinberge legte. Das Problem? Pilzkrankheiten. Also zogen sie nachts los mit Stirnlampe und Fackeln, um die Reben zu schützen. Und dann der Sommer. Unerbittlich heiß. Eine echte Herausforderung. Aber die Macarios wussten, was zu tun war. Perfektes Laubmanagement, perfekte Bedingungen für die Trauben. Und dann kam der Herbst. Ein plötzliches Gewitter drohte, die Ernte zu ruinieren. Doch die Winzer reagierten schnell, brachten die Trauben rechtzeitig in Sicherheit und der Tre Rovere war gerettet. Nach der Lese? Da geht's um Präzision. Die besten Trauben werden selektiert, in Edelstahltanks vergoren, um die Fruchtigkeit der Barbera zu bewahren. Dann kommt der Ausbau. 12 Monate in französischen Eichenfässern. Das Holz gibt dem Wein Struktur, eine samtige Textur und subtile Würze. Und trotzdem bleibt die Barbera-Frische immer im Vordergrund. Das Ergebnis? Ein Wein, der Charakter hat und eine Seele. Im Glas ein Meisterwerk. Eine Farbintensität, eine Farbbrillanz, die mit ihrem Rubinrot ihresgleichen sucht. Die Nase? Eine Explosion von Aromen, reife Brombeeren, saftige Kirschen, florale Noten, die an Rosenblätter erinnern. Und dann ein Hauch von Schwarztee. Ich liebe es, wenn Weine Schwarztee im Aromenbild haben. Es gibt ihnen sowas Mystisches. Es macht so neugierig, man möchte noch weiter darin suchen und dann stößt man auf Gewürze, die dem Ganzen noch eine ganz eigene Tiefe geben. Am Gaumen die lebendige Säure, perfekt integrierte Tannine, eine Balance, die dich sprachlos macht. Der Abgang? Lang, komplex, würzig. Und du willst, dass das niemals endet. Das ist das gesamte Piemont in einem Glas. Das ist die Geschichte einer Rebsorte, die sich ihren Platz in der Weinwelt erkämpft hat. Und das ist das Handwerk von Visionären, die jeden Tag mit Hingabe und Präzision arbeiten. Wenn ihr einen ganz typischen Piemonteser Wein, der wahnsinnig fasziniert, probieren möchtet, dann diesen hier. Der Pico Macario Tre Rovere 2020 ist der Kampf der drei Eichen, die Seele der Barbera und der Triumph des Piemont. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Sind Sie ein Freund von Blindproben oder probieren Sie lieber offen? Also ich mag beides, um so vielleicht, das soll keine Glatteisfrage sein. Und ich finde, jedes hat seine Daseinsberechtigung, manchmal, wenn man mit einer gewissen Objektivität, aber ich finde, dann sollte man eine Flasche auch von Anfang bis zum Schluss blind probieren oder bis kurz vorm Schluss und dann aufdecken, dann noch das Bewusstsein haben. Manchmal ist es aber gut, wenn man darum weiß, wie wenn ich einen Picasso sehe, am Anfang denke ich vielleicht naive Höhlenmalerei, wenn ich weiß, es ist Picasso und ich verstehe den Lebensweg, habe ich ein anderes Bewusstsein eben auch für die Art des Bildes und den Charakter und so sehe ich es beim Wein manchmal auch.
Das ist beim Wein wie in der Kunst oder so. Sie müssen einfach mehr Ahnung haben davon haben. Sie müssen das verstehen lernen. wenn man es verstehen lernt, sieht man es aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich habe ganz viele Blindproben gemacht, wo man eigentlich immer so um die 30 große Weine blind probiert hat. Ja, vielleicht auch manchmal 50, das ist eigentlich schon zu viel. Ja, das ist die ehrlichste Form. Mhm. Ja. Und es ist manchmal überraschend, wie man sich auch mal verleiten lässt, auch beim Blindprobieren, ne? Je nachdem, wie die Folge aufgestellt ist, dass
das
man
ist ganz,
nicht
ganz enorm, ja,
von Jahrgang zu Jahrgang geht, ja, sondern einfach so die prekären Jahrgänge so zusammen und so, ne, in Serien nimmt, immer so Dreier- oder Vierer-Flights, die dann irgendwo, das kann man sehr intelligent zusammenstellen, ja, und muss sagen, das habe ich bei den, ich musste einfach das Fein-Wein-Magazin loben. Diese Proben sind großartig, ja, und werden großartig auch zusammengestellt, ja, um da immer wieder, ja, da ist man schon, da sind es dann nicht immer nur die man, also Sie haben ganz viel Wein probiert, ich glaube ich auch. Man merkt, wenn man Weine probiert international, wenn es auf die 98, 99 oder sogar 100 Punkte Wein, ich bilde mir ein, das schmecke ich. Dass er groß ist, aber jetzt 98 oder 100, hat da man merkt, das ist groß, das ist tief, dafür muss man viel probiert haben, ja. Aber es ist, das ist die Erde und manchmal natürlich muss man sich auch da mal ein paar degustatorische Fehler zugestehen und sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das das ist, ne?
Was ja auch nicht selten Tagesform ist. Von einem selber, wie ist man drauf, wie kann man das greifen? Ich glaube, die Grundgustatorik hat man immer, aber so diesen Moment, dass man sich verleiten lässt und in Schwärmen gerät und die...
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Frage des Probierens. Ich habe jetzt auch da interessante Geschichte gelesen und las da, dass Henri Jaillet eigentlich über man nennt das ja, Sie wissen das, Geosensorik. Also, Sie können zurückvollziehen, wie in den letzten 20 oder 25 Jahren auch dieses INO-Glas, oder wie hieß das, was eigentlich eher nasale Fehlererkennungsthemen bei den Sommeliers waren, ne? Darf man das so nennen? Ja.
Kann man so, genau, ja, ja.
Und
das analytische Probieren, also auf Fehler probieren, ja.
Eher auf Fehler probiert, ja. Also mein Ansehen war nie, Weine nach Fehlern zu beurteilen. Natürlich muss man den Fehler erkennen, ja. Dort bei der Geosensorik wird ja eigentlich das Nasale außer Acht gelassen und man geht nur über den Mund, Gaumen, das Schmecken und lässt sich von der Nase, sage ich mal, nicht verführen. Und es geht auch um Schlucken. Und ich glaube, man muss nicht jeden Wein schlucken. Aber wenn man merkt, es ist größer, sollte man auch schlucken. Und lass da noch gar nicht außer Acht, dass man, je nachdem, in welchem Glas man probiert, natürlich es auch animierend ist, zu riechen, zu degustieren, die Aromen zu deuten und all diese Dinge, die dazukommen, ja, die man liebt, die das auch großartig machen, ja. Aber für mich gerade mal darüber nachzudenken, wenn ich mal die Nase außer Acht lasse, dann schmecke ich andere Dinge im Wein größer.
Finde ich ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und manchmal wird ein Wein auch totgeredet oder wird zu technisch gesehen oder wird zu stark dekliniert und diese Leidenschaft des Trinkens geht komplett verloren, womit eigentlich auch die Seele des Weins verloren geht.
Also 50 Weine probieren und nur spucken ist Quatsch. Ja. Das ist, ich meine, wenn ich das professionell machen muss, um ganz schnell zu sehen, was muss ich einkaufen, was nicht, und trotzdem halte ich es für nicht weingerecht.
Ja. Also es geht die Weinliebe dann verloren.
Ja, wir reden natürlich dann über ein Segment, nicht um 5 € Wein oder 8 € Wein oder irgendwo in einfachsten Genossenschaftskellern oder irgendwas, ne?
Schauen wir mal einen großen Wein.
Ja, es geht um größere Weine, große Weine, und da muss man diese Perspektiven viel stärker beleuchten, ja.
Finden Sie die, weil wir ja einige große Namen gerade genannt haben, die Preise sind angemessen oder ist es... Damals war es ja auch schon in gewisser Weise nicht günstig, nur zu einer anderen Zeit, aber da haben wir auch gesagt, was für Mouton, 150 Mark, das ist ja, also spinnt ihr, und heutzutage hat es natürlich einen anderen Preisrahmen. Ist es überzogen aufgrund von der Marktsituation oder ist es einfach so?
Ich glaube einfach, und die Preise bringen umso mehr Enttäuschung. Hm. Wenn es Märkte gibt, wo diese Preise hochgezogen werden und man muss sich vielleicht auch mal von manchen Dingen verabschieden, ja. Können uns ja vielleicht nicht verständigen, aber würde man sagen, grundsätzlich, man weiß, was eine Traube an einem Stock, welche Arbeit die macht, wie alt die sein muss, wie lange man die gepflegt haben muss, ne? Aber in dem Moment, als Monsieur Arnaud 15.000 Euro für einen Stock bezahlt hat am Clos de l'Ombre, war der Preis in einer anderen. Da war es ein Luxusgut und es ist von diesem Naturprodukt nichts mehr übrig geblieben. Ja, weil das nicht nachvollziehbar ist. Ja, meine, es ist immer ein Unterschied, ob Sie 100.000 oder 50.000 Euro im Jahr verdienen oder ob Sie 10 Millionen im Jahr verdienen, dann können Sie sich vielleicht mehr erlauben. Aber der Wein wird ja dadurch nicht besser. Der Wein ist das, was er ist. Und wenn er dann hochgezüchtet wird, das ist ja ähnlich, was wir momentan im Preisbereich der Zigarren erleben. Also eine Behike kann nicht 250 Euro kosten. Auch ein Ringmaß 56. Das ist nicht angemessen. Ja? Das ist in der Herstellung keine 2 Euro wert. Ja? Und so, glaube ich, muss man Weinpreise auch beleuchten. Ja, dass natürlich eine gewisse wenig Verfügbarkeit Preise treibt, das ist ja klar, aber meinen Sie, hören das ja auch, wenn Sie sich momentan, was passiert momentan mit Champagner? Der Markt bricht ja leicht zusammen, vielleicht bei manchen schon größer. Beobachten Sie Bordeaux, wie lange geht das noch so weiter? Wenn dann Märkte mal, heute ist glaube ich China der drittgrößte Weinerzeuger, wenn die machen einige gute Weine, auch große Weine, da sind Spezialisten am Werk, man kann das nachbauen, aber die Frage ist, was nimmt der Markt auf? Und ich kann auch dieses Wehklagen in Deutschland nicht verstehen. Also wenn ich 10 oder 12.000 Liter auf dem Hektar erzeuge mit, ja? Da muss ich mich doch nachher nicht wundern, dass da ein Weinsee entsteht, dass da ist ja einfach wo kein Qualitätsdenken ist, da kann auch nichts entstehen. Ich meine, das ist in der Küche genauso. Ja.
Und die Situation gab es ja auch in der Küche, wo dann einiges bereinigt wurde. Und es wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch im Weinmarkt geben, dass sowohl im unteren, vielleicht auch im oberen Bereich einiges bereinigt wird. Gibt es für Sie Grenzen nach unten oder nach oben, wo Sie sagen, also ein Wein unter 5 oder 10 Euro würde ich nie trinken oder über 5.000 Euro?
Kleine Weißweine schon für 6, 7 Euro EK kann man die, ja, spreche jetzt nicht von Endpreisen, sagen wir Endverbraucherpreise, sollte man bei Weißwein sicherlich schon mal immer 10 Euro ausgeben. Um beim Rotwein auch 20 oder 25 Euro, ja, um einfach mal in einen höheren Trinkgenuss zu kommen, ja, gastronomisch.
Und sich auch weiterzuentwickeln, also auch zu sensibilisieren. Und
genau, und ja. Ich finde, wir haben ja alle mal klein angefangen und trinken auch immer wieder nochmal, trinke auch immer wieder mal ein Weißburgunder oder auch mal ein Rosé oder, ja, im kleineren Preisgefüge. Und natürlich, weil man trinkt ja auch mal im Sommer aus Freude, aus einem anderen Anlass, einfach nur zur Erfrischung mehr, ja? Ja, und manchmal trinkt man zum Essen mit größerem Genuss, ja? Es ist ja so, als wenn Sie Steinbutt oder Bratwurst essen. Ich esse auch gerne Bratwurst, ja? Also, es ist alles zu seiner Zeit, alles, ja, hat alles eine großartige Berechnung. Aber es gibt irgendwo einen Höchstpreis. Ich glaube, 40.000, 50.000 Euro für eine Flasche Cognac, muss mir jemand erklären, ob er das nachvollziehen kann. Ob er das schmecken kann. Oder ob das nur einfach ein Lifestyle, ein Produkt ist. Sie sehen ja auch in Deutschland, wie man sich vom Cognac mehr abwendet. Wir haben kaum noch Cognac-Trinker. Armagnac hat sich selbst eliminiert. Ja, durch den Verkauf der Kleinsterzeuger, ja, die beste Keller hatten, und wo wir eigentlich wieder so einen neuen Hype erleben. Gin ist für mich kein großes Getränk, das kann jeder zu Hause in der Küche selbst kochen, ja, aber Rum erleben sie eine Renaissance, ja.
Großartig, was da teilweise
und, ja,
an Geschmacksfaszination. Auch auf dem Markt ist das unbekannt, ist also auch losgelöst von den großen Produzenten. Also
ja, es, ja, man sich auch mit, das Thema immer mit Vintages und ja, mit langer Reifung, mit ist ein ganz neues Thema, finde ich großartig, ja. Und ich glaube, es hat alles immer wieder, und da muss man sich viel mehr drauf konzentrieren. Man muss auch mal sagen, wenn wenn wir jetzt sehen, dass Chardonnays, ja, wenn die Höhen erreichen, dann muss man sich vielleicht auch mal in Deutschland um Chardonnays kümmern. Mhm. Ich sammle in den letzten Jahren, kaufe ich umso mehr deutsche Chardonnays. Mhm. Da ist ganz viel passiert. Gibt's junge Winzer, die selbst am Bodensee, die großartige Chardonnays machen. Das ohne muss Frage. Man mal probieren.
Die auch eine ganz eigene Klasse haben, die auch nicht versuchen, Burgund zu reproduzieren. Ich glaube, das war der ganz große Knackpunkt, sowohl beim Pinot als auch beim Chardonnay oder auch beim Weißburgunder, dass man nicht versucht, etwas zu kopieren, sondern eine eigene Identität irgendwo findet. Glauben Sie, es gibt noch eine Region, die komplett unterschätzt ist?
Also gerade nochmal darauf zurückzukommen, ich sage das hier an der A eigentlich immer wieder, ihr müsst müsst nicht, man muss Burgund probieren, um ja, zu wissen, wie groß das ist, aber ihr müsst viel mehr die DNA des Spätburgunders, wenn er auf Schiefer wächst, die müsst ihr herausstellen, weil es gibt es nur an Teilen der Mosel und es gibt es natürlich in Aßmannshausen noch. Aber ansonsten ist es nur die Art, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und das kann man so spielen, das kann man so herausstellen, dass das auch der Endkonsument versteht, wie groß das ist. Ja, aber da gehört ein Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein muss sich prägen, aber das Selbstbewusstsein muss auch mal ja speziell definiert, artikuliert werden, ja, um es auch so weiterzugeben, ne? Das ist, ja, so, welche Weinregion?
Wer unterschätzt? Haben Sie dann Hidden Treasure oder irgendwas, wo Sie
ja,
sagen?
Ja, gut, ich meine, mittlerweile sehen Sie ja am Beispiel Zellertal,
ja,
sehen Sie ja, was aus einem kalten Fleck zwischen nahe Rheinhessen und der Pfalz, wo früher keiner hin wollte, welch neue super Qualitäten da rauskommen. Mhm. Das gleiche erleben Sie ja auch. War letztes Jahr bei Breida. Ja, wenn man natürlich da in der Gegend ist, wo im nördlichsten Piemont, wo Sie mittlerweile schon die Weine dann 16 Volumenprozent Alkohol haben, die werden neue Flächen finden müssen. Ne? Sie sind Gaia in Piemont, der geht mit seinem Weiß, mit seinem Chardonnay, mit seinem Sekt, geht dann die Alta lang, also Richtung Ligurien, über 600 Meter. Wir sehen, was in Südtirol passiert. Man wird da neue Flächen finden müssen. Man muss natürlich die richtige Erde haben. Ja. Ich glaube, Sie sind im Osten geboren auch?
Hm? Ja.
Ja, aber eher Sachsen oder?
Ich bin, geboren bin ich in der Nähe von Berlin. Und aufgewachsen auf Rügen.
Ja, ich habe in Sachsen, also so weit, habe auch schon sehr, sehr gute Weine probiert. Mhm. Brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Also da gibt es schon eine Chance.
Gibt es durchaus interessante?
Gibt es eine Chance. Ich habe letztens auch was aus Saale-Unstrut probiert. Muss ich sagen, gut gemacht, wenn der Winzer sauber, korrekt und das Beste aus seinem Weinberg da rausbringt. Alle eine sehr gute Chance. Ne? Sehen Sie, was in Südengland passiert mittlerweile. Immer haben die schon Sekt gemacht, aber verkaufen ja heute auch ihre Sekte zu Champagnerpreisen. Ne?
Aufgrund ja, teilweise auch der eigenen.
So, also sind wir immer in diesem Klimawandelproblem.
Ja.
Kühlere Flecken finden.
Die Frage, wie weit nördlich geht es dann? Norwegen gibt es schon Weinbau, Schottland teilweise.
Also ja, gut, teilweise aber nur mit PVs, mit Solaris oder ja, irgendwas. Ist,
eine Grundlage, also manchmal ja, ich mein, ist es ein erster Anfang. Ja,
man muss natürlich auch Trauben haben, die eine Spannung bieten. Ne? Mhm. So mal so ein Traubensorten, ob sie jetzt dann pilzresistent sind oder so, aber wie auch immer, aber es muss schon ein Spannungsbogen da sein.
Sie glauben
den
also,
erkenne ich haben, da noch nicht.
Hätten keine Chance, einen großen Wein.
Ich habe leider noch
oder hat es noch keiner probiert. Versucht oder keiner?
ja, vielleicht stehen sie noch nicht in den richtigen Lagen oder auf den richtigen Böden oder vielleicht gibt es da Chancen. Ich habe es noch nicht probiert. Man kann, also ausschließen würde ich das natürlich nicht, ne? Aber man muss es mal abwarten, wo es hingeht, ne?
Bin ich auch sehr gespannt. Also interessanterweise spielen ja viele Winzer, auch hier renommierte Winzer wie der Joachim Heger oder sonstiges, mit den Rebsorten gerade versuchen, so deren Grenzen auszuloten. Ich bin gespannt, also was da
in ja, man sieht Zeit. Ja auch immer wieder bei Knipser, der mit Rebsortanbau, die Versuchsanbau halt eben doch vor 20, 30 Jahren schon einiges probiert hat. Und kommt ja nun heute auch ein Tempranillo her, der eigentlich ganz ordentlich schmeckt.
Oder ein Syrah, der durchaus nicht zu verkennen ist.
Also oder Syrah, ich meine, das macht ja auch Wasmer in, ja, der Martin Wasmer in. Im Badischen, ne? Also hatten gibt Sie immer Chance, man darf da nicht verbohrt sein, man muss den Kopf da immer offen haben, ne, für viele Dinge, ja.
Und manchmal ist es einfach auch eine ganz neue Weinidentifikation, die man so vielleicht noch nicht kannte. Ja. Und ich glaube, da sind wir erfahren genug, dann trotz allem einen guten vom schlechten Wein zu unterscheiden oder interessanten vom belanglosen Wein.
Ich kann auch, sagen wir mal, wir können uns ja mal keine Rolle weiteres. Mag es sein, dass es gibt Menschen, die mögen diese oxidativen Orange-Weine oder so. Ja, sie gehen zum Beispiel, an mich gehen sie nicht dran. Ich esse mal ein Gericht und trinke dazu einen Orange-Wein. Da kann ich es verstehen. Mhm. Ja. Das ist gut. Aber ich habe nicht die Versuchung oder es animiert mich nicht so, dass ich eine Flasche davon oder eine ganze Flasche bestellen würde. Mhm. Ja. Trotzdem muss man da offen sein. Ich habe gestern auch über ein großes georgisches Weingut wurde gesprochen und dann mit etwas längerer Lagerzeit, 5-6 Jahre für die Weine halt eben, die dann auf den Markt zu bringen und dann sehr gut, ja, die Weinwelt ist riesig, wir werden noch einiges erleben, ja, also was da so kommt, ja.
Ich denke auch, das ist eine gewisse Offenheit, die man haben oder Akzeptanz für eine andere Weinwelt, aber man muss nicht alles mögen, sondern man muss seinen eigenen Stil auch finden, den dann wahrscheinlich auch in seiner Karte oder in seiner Auswahl dann irgendwo finden und dafür auch stehen und dann eben nicht kunterbunt durch jedes Dorf.
Es muss schon, jedes Dorf man steht für eine gewisse Linie und dazu sollte man auch, das ist in der Küche ähnlich, ja, ne? Ja. Bin da auch sehr froh, dass mein Schwiegersohn sich von der Kultur oder von der Art unserer Küche nicht komplett entfernt hat. Mhm. Die Intelligenz ist, glaube ich, in der Weiterentwicklung. Mhm. Ja, und das so umzusetzen, dass der Gast dann noch spielt, also hier wird mit Gemüse viel subtiler umgegangen, viel mehr verschiedene Garungsmethoden. In meiner Lehrzeit, wir kannten 2 oder 3 Garungsmethoden von Gemüsen. Mhm. Heute kennen wir 50 oder mehr, ja, und es kommt immer wieder was dazu, ja. Und die halt eben dann auch in dieser Welt einfach eine Offenheit bringen für immer neue Aromen, ja, aus einem Blumenkohl 5, 6, 7, 8 verschiedenen Aromen rauszubekommen aus der Natur, das einfach, wir sagen einfaches Produkt vielleicht, das ist ein großartiges Produkt, ja, oder man kann es großartig machen, ja, weil man einfach, intelligent damit umgeht, ne.
Eine Rebsorte hat sich in die Kathedrale meines vinophilen Herzens definitiv eingegraben. Und das nicht zuletzt deshalb, weil sie manchmal genauso kitschig ist wie dieser Satz. Sauvignon Blanc, explizit ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland, aus dem Marlborough, stand mir in so unfassbar vielen Situationen zur Seite, wenn ich ein Intro zu einem Gast bekommen musste, wenn ich seinen Geschmack noch nicht kenne, wenn wir eine eine Geschmacksebene finden mussten. Half mir nicht selten so ein Sauvignon Blanc wie der 2023er Sauvignon Blanc aus dem Hause Babbage aus dem Marlborough. Was für ein Geschenk für die Sinne. Und natürlich, er ist fruchtig, er ist saftig, er scheint bunt. Aber so ein Wein kann mit diesen schillernden Farben nur dann bestehen, wenn das Fundament authentisch ist, wenn das Winemaking nahezu perfekt ist, wenn der Winzer wusste, was er tut. Und dann kann man gerne kitschig werden. Mit so einem Wein kann man seinen Gästen zeigen, dass Wein nicht immer ernst und verbissen sein muss, sondern manchmal auch lebendig, manchmal ein bisschen bunt, manchmal ein bisschen ausladend, manchmal einfach wunderschön. Und dann kann man den Gast bitten, sich vorzustellen, an einem frühen Sommermorgen über eine taufrische Wiese zu gehen. Die Luft ist geladen mit der Elektrizität des Morgens. Und in jedem Atemzug liegt eine lebendige Energie, die dich packt und mitreißt. Das ist Sauvignon Blanc, ein Wein, der die Welt um sich herum nicht nur widerspiegelt, sondern geradezu zum Leben erweckt. Er ist kein stiller Beobachter. Er ist ein Schreihals, ein Tänzer, ein Wirbelwind, der mit dir spricht und dabei Aromen um sich wirft, wie ein Künstler, der Farben auf eine Leinwand spritzt.
Ja?
Und da gibt es diese Sauvignon Blancs wie die von Babbage aus dem Jahre 2023 aus dem Marlborough. Diese Sauvignon Blancs sind ein Paradoxon. Sie sind leicht und doch voller Tiefe, sie sind frech und doch elegant. Sie sind, als würde jemand einen Regenbogen in ein Glas gießen. Von der ersten Sekunde an, wenn er ins Glas fließt, weißt du,
das wird keine Weinarbeit, das wird Weinlust.
Das ist ein Wein, der so einzigartig ist wie die Landschaft, wie das Land, wo er herkommt. Marlborough, heute weltberühmt für seine Sauvignon Blancs, war einst eine unberührte Landschaft, geprägt von eiszeitlichen Kräften der Natur. Die Böden der Region bestehen aus Schwemmland, Kies und Lehm und wurden über Jahrtausende von den Wairoa- und Abertere-Flüssen geformt. Die Geologie schuf einen einzigartigen Untergrund, der mit seinen hervorragenden Drainagefähigkeiten ideale Bedingungen für den Weinbau bietet. Und jetzt wird's skurril, denn bis in die 1970er Jahre galt Marlborough als völlig ungeeignet für Reben. Die Region wurde als zu trocken und zu unwirtlich angesehen, eher für Viehzucht als für landwirtschaftliche Experimente geeignet. Die Wende kam 1973 und wenn man sich überlegt, das ist 50 Jahre her, als Montana Wines mutig beschloss, Sauvignon Blanc Reben anzupflanzen. Nicht aus reiner Laune, sondern als Ergebnis detaillierter Studien zu Klima, Sonneneinstrahlung und Bodenbeschaffenheit. Marlboroughs einzigartiges Klima, warme Tage, kühle Nächte und eine lange Vegetationsperiode zeigte bald seine Magie. Durch das langsame Reifen der Trauben entstehen Weine mit knackiger Säure, intensivem Aromen und einer einzigartigen Geschmacksstruktur. Heute umfasst die Region 26.000 Hektar, fast die Hälfte der Gesamtrebfläche Neuseelands, ungefähr die Größe Rheinhessens. Und es gibt kaum eine renommierte Weinkarte in der Welt, die man sich ohne Weine aus dem Marlborough vorstellen könnte. Und einer der renommiertesten Produzenten ist Babbage Wines. Babbage Wines ist nicht nur ein Weingut, sondern eine Legende, die die Seele des neuseeländischen Weinbaus perfekt verkörpert und spiegelt. Die Geschichte begann 1916, als Joseph Babbage, ein kroatischer Einwanderer, auf einer kleinen Parzelle im fernen Oakland seinen ersten Wein kelterte. Mit nichts als harter Arbeit, einer Prise Mut und einer Vision baute er ein Fundament, das bis heute trägt. Diese Überzeugung wurde zur DNA des Weinguts und zieht sich wie ein roter Faden durch die Generation der Familie Babbage. Als die dritte Generation das Ruder übernahm, war Babbage Wines längst ein etablierter Name. Aber der Blick ging nach vorne und nach Süden. Die Expansion nach Marlborough markierte einen Wendepunkt. Ja, Babbage war einer der ersten Familienbetriebe, die die Chancen erkannten, die Marlborough bot. Mit ihrem typischen Gespür für das Terroir suchten sie gezielt Parzellen aus, die sich durch steinige Böden, optimale Sonneneinstrahlung und eine natürliche Drainage auszeichnete. Ihre Weinberge in Marlborough verteilen sich auf verschiedene Mikroklimata, insbesondere den Wairo- und Awatere-Tälern. Die Wairo-Lagen bringen fruchtbetonte aromatische Weine hervor, während die Awatere-Parzellen für kühle, elegante und präzise Mineralität stehen. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Babbage-Philosophie. Schon lange bevor Nachhaltigkeit zum Trend wurde, setzte das Weingut auf Biodiversität und umweltschonende Praktiken. Die Pflege der Böden, der Schutz der natürlichen Umgebung und der sparsame Umgang mit Wasser sind keine Marketing-Schlagworte, sondern eine Lebenseinstellung diesem Weingut. Das Ziel ist nicht nur, exzellente Weine wie den 2023er Sauvignon Blanc zu erschaffen, sondern auch die Erde für kommende Generationen zu bewahren. Heute führt David Babbages Familienweingut mit derselben Leidenschaft wie seine Vorfahren weiter. Und er sieht das Weingut nicht nur als Geschäft, sondern als Mission. Die besten Weine zu schaffen, die Marlborough zu bieten hat. Und gleichzeitig der Welt zu zeigen, wozu Neuseeland fähig ist. Wie diesen 2023er Sauvignon Blanc. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Gab es für Sie mal das absolut ultimative Speisen-Wein-Erlebnis? wo sie einen ganzen Abend irgendwo das zelebriert haben oder ein explizites Gericht, entweder von sich selber oder bei ihrem Kollegen oder waren es schon so viele, dass man das Singuläre gar nicht herausloben kann?
Ich habe also in unserem ersten oder in meinem ersten Kochbuch, was ich alleine geschrieben habe, 2002, und konnte ich das dem sehr gut rüberbringen. Ja, es war die Aufgabe, es ging um einen Rödere Kristall, mhm, und dazu die richtige Assoziation zu bringen. Ach, ja?
Interessant.
Und da ging es dann letztendlich, war es dann auch die Frage, ne, diesen Brioche-Geschmack, den Pfirsich, die Aprikose da reinzubringen. Ja, wir haben das dann, in einem Gänseleber-Gericht verarbeitet, und als, mhm, wir das geschafft hatten, das quasi so hinzubekommen, dass wir dann selbst auch gemerkt haben, wow, ja, das ist jetzt eine Symbiose, die muss ich haben, ja. Großartig. Dann als Koch findet man, da ist man natürlich, war für mich dann selbst auch, ne, mhm, im Gedankengang sehr beeindruckend.
Ist es, ja, schwieriger, das Gericht oder den Wein zu verstehen? Also den Wein muss man ja irgendwie analysieren oder analytisch betrachten, geschmacklich betrachten, oder das Gericht dann trotzdem so zusammenzusetzen, dass man die verschiedenen Komponenten dann trotzdem in eine Stimmigkeit bringt.
Also wir spielen das ja eigentlich dann heute noch immer, und dass wir, wenn wir neue Gerichte haben oder Christian stellt das Gericht vor und präsentiert das, und dann sind da Desiree, unser Sommelier Paul und meine Frau oder ich stehen dann zusammen und probieren das. Und dann hat man eigentlich sehr schnell eine Idee. Mhm. Ja? Mhm. Dann muss man den Wein öffnen, muss das dazu probieren. Das kennen Sie ja auch aus Ihrem langjährigen Berufsleben. Und dann weiß man eigentlich genau, das ist diese Aromatik, dieses Spiel, das könnte das und das, mhm, vertragen. Ne?
Dafür braucht man natürlich eine gewisse Erfahrung, um die gesamte Bibliothek der Weine auch zu haben und das dann punktuell einzusetzen und da nicht nur ein Kompromiss aus seiner eigentlich, klar, kleinen Welt dann irgendwie hinzubasteln.
Klar, man muss zuerst mal den Weine probiert, ja, haben. Klar, und dann weiß man, in welche Richtung das geht. Ja, ja, absolut.
Gibt es für Sie einen Weinladen oder einen Weinort, wo Sie gerne selber Wein trinken? Ein Restaurant, eine Weinbar, der Sie beeindruckt hat?
Nee. Es gibt so viele, hm, Dinge. Gut, das war sehr früh, sind wir natürlich dann auch in Chassagne-Montrachet gewesen, wo es dann, wo also die Winzer noch an der Theke standen, da ihre Weinchen tranken, und dass wir dann da gesehen haben, da wurde dann noch in diesen öffentlichen Dorf, ja, mhm, da bringen ja alle Winzer ihre Wein hin, und in den Mitte der 80er Jahre war das ja noch nicht so überflutet. Also, mhm, da gab es noch wirklich großartige Dinge zu probieren. Dass da ein noch relativ jung oder 5, 26 Jahre, das da so zu erleben, das waren schon, sagen wir mal so, eine Degustation oder ein Laden, könnte man sagen, der beeindruckt hat. Mhm. Ja, ja, es hat ähnlich beeindruckt auch immer wieder in Piemont, und Piemont ist natürlich auch die große Nähe zu Burgund.
Nur gespiegelt.
Ja.
Also, genau, anders interpretiert mit einer anderen Rebsorte.
Ja, ja.
Trotzdem,
ja,
in der Größe auch einzigartig und kann auch banal sein im Kleinen.
Die Rebsorte heißt anders, aber die, mhm, ist ja gar nicht so weit weg.
Ja.
Und Pinot Noir, ja, anders gespiegelt, richtig ausgedrückt, aber da auch solche Erlebnisse, ja. Mhm. Großartig. Ja, natürlich, man macht so viele Weinproben und so, wo man dann wirklich auch vollumfänglich probieren kann, und dann kommen natürlich die menschlichen Aspekte dazu, ja, die Unterhaltung. Ich mag es auch nicht so kathedral, ich mag es eigentlich eher so rheinländisch, offen, mhm, ja, mhm, erzählen, Heiterkeit, mhm, all diese Dinge, die einen
auch... Was der Wein eigentlich mit sich bringt, und es ist manchmal schade, wenn der so kalt getrunken wird, also ohne Wärme und ohne Leben, ja, und
in einer kalten mentalen Situation, ja, ja, quasi.
Nur,
ja,
analytisch, ja, und ohne sich einfach, ja, darin zu verlieren, genau, und das, was Wein oder was manchmal eben auch Schaumwein bringen soll, die Lebensfreude.
Ja. Genau, das sind diese Aspekte, die man natürlich auch positiv in sein Leben mit reinbringen kann. Ne? Diese Freude, die man immer wieder hat am Degustieren, am Probieren, an einem guten Essen, vielleicht auch an einer ganz guten Bratwurst, ja. Hm. Und dann halt eben dann auch großartige Weine zu trinken und diese Erfahrung mit den Menschen beim Wein, mit Wein, beim Winzer, mit dem Winzer. Es sind ja so viele tausende positive Momente, die einfach nur beglücken. Ne?
Hm. Was ist Wein für Sie, wenn Sie es in ein Wort pressen müssten?
Ein großes Geschenk.
Großartig. Toll, tolle Aussage. Was wären Sie, wenn Sie kein Koch wären? Oder kein Weinliebhaber? Also hatten Sie jemals den Wunsch, etwas anderes zu leben oder auszuleben als Gastronomie?
Ich bin ja da so reingeboren in diese Gastronomie. Und ich war der Pommes frites-Fachmann meiner Mutter mit 12. Dann mit 13 durfte ich schon Steaks braten. Mit 14 wusste ich, wie man eine braune Soße kocht. Und dann immer weiter da rein und ich nachher, ja, der Jugendtraum war mal Pilot, aber ich glaube, dass ich heute im Flieger sitze, wird mal eine Stunde geschüttelt, denke ich auch, oh, wenn ich das jetzt überstehen müsste, möchte ich nicht sein. Ja, und dann habe ich dann das Gymnasium ein bisschen früher verlassen und bin dann in den Kochberuf gegangen und ja, das so viel erlebt. Ich schätze so viele Handwerksberufe, besonders einen Schreiner, ein Möbelstück für ein ganzes Leben zu machen, bewundernswert. Aber wie wenig ein Schreiner öffentlich werden kann mit so einem großen Geschick, Talent. Oder Menschen, die Häuser bauen, Dächer bauen oder wie auch immer. Aber wenn ich da zurückblicke und wie ich schon in den ersten Jahren meiner Kochausbildung Glücksgefühle, was mir das gegeben hat, wie ich mich kreativ ausleben konnte, welche Möglichkeiten ich hatte, welche Menschen ich kennenlernen durfte und dann wirklich, ja, vielleicht um die ganze Welt gereist bin, weil man mich irgendwo mal kochen sehen wollte. Mhm. Man wurde immer weiter empfohlen und ja, und ich im ersten Mal bei Masters of Food and Wine in Monterey, dann hatten sie damals, gab es noch gar nicht so viele bekannte Sterneköche, wie es die heute in den Staaten gibt. Und dann kamen aus den großen Clubs der Staaten, man durfte ja nichts mitnehmen, man musste jeden Tag für 200 Leute, für 200 Gäste produzieren. Mindestens 2 Gerichte an mehreren Tagen. Und dann hatte man diese ganzen ja, Küchenchefs aus diesen Clubs, sehr gute Köche, das, was man so, die auch da alle hinkamen, um zu sehen, was sie machen. Und dann musste man diese Euphorie, und man hat da seinen Gang gekocht, und dann hat jeder, wurde applaudiert, wenn man den geschickt hatte. Dann kam jeder dieser Chefs zu einem Thank you for this dish. Ja, diese Emotion, die man da, und was man da erlebt hat, überall auf der Welt, verrückt. Ja? Das ist
großartig.
Und was Kochen, dieser ganz, ja, vielleicht traditioneller Beruf mit großer Tradition, aber was das heute noch transportiert, und das macht einem ja immer mehr, ist mir das immer mehr bewusst geworden, wie die Kinder schon um gutes Essen betrogen werden.
Mhm. Ja? Das ist eine richtige Herzensangelegenheit eigentlich, ja. Das, ja.
Und Kinder angefangen und nachher auch, der Mann sucht immer nach gutem Essen.
Mhm.
Ja? Und das ist dieses, das ja, es mag viele Facetten haben, das Essen, aber die Qualität von jung, von Kind an, Kleinkind an, etwas, immer etwas sehr Gutes, nicht teuer, nur gut. Qualitativ gut vorgesetzt zu bekommen, ja, das prägt und das, man wird es immer suchen. Ich sage heute noch, sie suchen alle die Küche der Großmutter, ja, den Geschmack der Großmutter, das, wie es damals geschmeckt hat, ne? Das sind ja bleibende, großartige Erinnerungen, ja.
Vielleicht noch abschließend, gibt es irgendwas, was Sie sich von der Sommelierie wünschen, also in der Entwicklung, eine andere Offenheit, eine andere Präsenz, eine andere.
Also generell finde ich es schade, dass alle Sparten müssen sicherlich leben, aber die wirklich sehr guten Mitarbeiter aus kommen, haben alle einen, oder die nachher auch dann ihre Sommelier-Ausbildung gemacht haben, haben alle eine sehr gute Ausbildung genossen. Sie sind in der Gastronomie groß geworden, die haben die Gastronomie kennengelernt. Und ich finde es sehr schade, dass wir so viele von diesen großartigen Menschen in der Gastronomie verlieren. Mhm. Wir müssen Wege zeigen, wo es auch möglich ist, den Menschen mit einer sozialen Absicherung und, auch in unseren gastronomischen breiten Bereichen eine Heimat zu bieten und sie nur an die Industrie beziehungsweise den Handel zu verlieren, ist mir zu blass.
Mhm. Finde ich auch so schade, gerade wenn man nach Frankreich schaut oder nach teilweise Italien, Spanien, wenn dort Maitres sind, also um bei der Service-Seite zu bleiben, natürlich auch in der Küche, die halt 50, 60 Jahre Alter von 50, 60 Jahren,
in Ausbildung,
welche Klasse leben die, welche Ruhe bringen die auch ins Restaurant, welche interessanten Gespräche entstehen dort, und das haben wir leider kaum.
Die sind mit 14 meistens in eine Ausbildung gegangen, haben 50 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet und keinen Tag gemisst und immer eine Zufriedenheit verspürt, ne? Das treibt uns hier vielleicht besonders in Deutschland ein bisschen zu sehr um. Mhm. Ja, dass wir sicherlich haben doch diese Wertschätzung von den Gästen. Und es ist natürlich auch, aber ich meine, ohne Arbeit wird es nicht gehen. Ne? Aber es ist ein besonderer Status, den man da genießt, und Freiheiten und so. Und da geht es aber auch um innere Zufriedenheit. Natürlich geht es um soziale Bindung, um Familie. Natürlich geht es um Arbeitszeiten, all das. Ja, aber ich glaube, das haben andere Generationen uns schon vorgemacht, dass das möglich sein kann.
Ne? Interessanterweise habe ich wenige Gastronomen, die kurz vor der Rente sind, erlebt, die die Tage bis zur Rente mit dem Maßband zählen. Was ja in anderen Industrien zum Beispiel ist. Also wenn man in der, wo man auch hart arbeitet, in der Schaffenindustrie irgendwo am Fließband oder sonstiges, das höchste Gut ist ja die Rente irgendwann zu erreichen und dann sein Ableben irgendwann zu beginnen oder im Büro oder sonstiges. Also da arbeitet man auf die Rente hin. Das ist in der Gastronomie eher selten, sondern man liebt seinen Beruf, wenn man denn so lange in der Gastronomie ist. Man lebt dafür.
Ich glaube, es gibt vielleicht auch nicht, es gibt sicherlich auch Berufe, die nicht so wertgeschätzt sind. Aber ich glaube, unsere große Aufgabe, und wir erleben das ja gerade mit unseren jungen Mitarbeitern, den auszubilden, und wir haben immer einige auszubilden. Ich glaube, wir haben momentan 4 im Service und haben auch 4, manchmal 5 in der Küche. Und dann geht es ja immer um Work-Life-Balance. Aber dieses Engagement der jungen Leute, die so zwischen 17 und 20, 22 sind, wie die das mögen, wie die das lieben. Aber das Wesentliche, und das haben schon ganz vor 100 Jahren sehr intelligente Menschen gesagt, die vielleicht auch den Arbeitern viel näher standen, ja, den Wert der Arbeit zu erkennen, was sie einem persönlich geben kann, welche Glücksmomente, wenn man etwas besonders gut geschafft hat, gemacht hat. Diese Glücksmomente können sie kaum an einem anderen Ort erleben als bei der Arbeit, mit der Arbeit, in dieser Befähigung, die man hat, und ja, mit Lob, schwere Tage gibt es überall, können sie in der Familie, können sie überall erleben, krank, alles möglich, ja, aber man muss den jungen Menschen einfach mal sagen, es ist grundsätzlich mal der Mittelpunkt des Lebens, ja, und diese Jahre, diese Zeit, die man da drin verbringt, ja, mal einfach positiv sehen, ne, ja, ich finde auch diese Flucht vieler unserer, ja, besser verdienen und wohlhabenderen, diese Flucht nach auch immer ins Ausland, immer unbedingt nach Mallorca, unbedingt nach Spanien, immer auf der Flucht, 11 Monate arbeiten, um dann 2 Wochen mal an einem Ort zu sein. Ich glaube, da zählt für mich viel mehr der Tag. Jeder Tag.
Das Gespräch war ein absoluter Flashback in meiner Anfangszeit als Sommelier. Damals habe ich wie ein kleiner Junge den größeren Sommeliers zugehört, den erfahrenen Köchen zugehört, wenn sie aus den 70er, 80er Jahren erzählt haben, wie alles anfing in Deutschland. Das hat man irgendwie in den letzten Jahrzehnten vergessen, aber es ist so spannend. Und es ist eine so kurze Geschichte und eine Geschichte, die er wahnsinnig mitgeprägt hat.
Danke, lieber Herr Hans-Stefan Steinheuer, für diese besondere Geschichte, für Ihre Geschichte, für Ihr Tun, für Ihr Schaffen, für Ihr Sein.
Und dafür, dass Sie so viele Sommeliers geprägt, begleitet und geformt haben. Und noch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr genau diese neuen Gedanken mit uns geht, wie Sommelier and Friends, dieses neue Format, was alle 2 Monate eine Person präsentieren darf, die Sommelier-Branche maßgeblich begleitet. Ich freue mich schon auf den nächsten Kandidaten, den viele als den Vater der deutschen Sommeliers sehen. Doch bevor es soweit ist, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Segnet, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und für die wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist auch diese Woche nach dem Podcast vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, ich freue mich auf den kommenden Freitag und ich freue mich auf die großartige Romana Echensberger.
Mein Name ist Otto Geisel und ich lebe in München. Mein Leben dreht sich im Wesentlichen um gute Lebensmittel. Deswegen habe ich auch das Institut für Lebensmittelkultur gegründet. Und zu einem guten Leben und zu guten Lebensmitteln gehört natürlich auch guter Wein. Der fällt zwar nicht nur in die Kategorie Lebensmittel, sondern Genussmittel. Aber auch Genuss ist natürlich ein Bestandteil eines gesunden und guten Lebens. Insofern passt es auch. Meine Faszination für Wein beginnt in Piemont mit einem Barbaresco Santo Stefano, rotes Etikett von Bruno Giacosa, Jahrgang 71, der mich damals mit Anfang 20 wie ein Blitz getroffen hat und die Leidenschaft für Wein begründet hat. Und diese Liebe auch zu Piemont, die hält bis heute an. Und so ist es nicht von ganz ungefähr, dass ich mit meinem Freund Stefan Steinheuer eine Reise gemacht habe nach Piemont. Und auch dort ganz besonders seine tiefe Verbundenheit zum Thema Wein gespürt habe und miterleben durfte. Hans Stefan ist sicherlich einer der Ausnahmeköche in der Republik, der nicht nur außergewöhnlich gut kochen kann, sondern der auch Wein tanzen lassen kann mit seiner Küche, der Wein die richtige Plattform, die richtige Bühne bieten kann. Da gibt es ganz wenige Talente, die das so ausgeprägt können wie Hans Stefan. Wir haben dann im Anschluss an diese Reise haben wir eine Veranstaltung bei ihm in seinem schönen Restaurant gemacht, wo ich ein bisschen was zu den Weinen sagen durfte. Und Hans Stefan hat gekocht wie entfesselt, also als wäre man mitten im Piemont. Es war ein ganz großartiges Erlebnis. Und diese Verbindung hält, glaube ich, jetzt schon über einige Jahrzehnte und es ist immer eine große Freude, bei ihm gut zu essen und mit ihm über Wein zu reden oder hinterher auch mit ihm eine schöne Flasche aufzumachen. Also, Hans-Stefan Steinheuer, eine der großen Ausnahmeerscheinungen in der deutschen Spitzenküche. Wirklich jemand, der nicht nur das Teller solo sieht, sondern den umfassenden Begriff hat der Kulinarik eben auch auf den Wein ausdehnt und weiß, dass wenn das beides zusammenführt und ein gutes Gespräch noch dabei ist, gibt es so wunderbare Momente, die man nie vergessen kann. Und das ist, glaube ich, mit die größte Faszination an dem ganzen Thema. Gut essen, gut trinken, gute Lebensführung, gute Lebensmittel, Kulinarik. Herzliche Grüße nach Bad 9a an Stefan. Ich komme bald vorbei. Tschüss, dein Otto.